Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geh gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer malocht, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Ja, mach sie an die Bluetooth-Box. Hier ist fest und flauschig und der März ist da. Der März ist da. Veronika, der März ist da. Die Menschen singen Tralala. Die ganze Welt spielt, ist wie verhext. Hey Oliver, der Spargel wächst. Grüße dich, hallo.
Hey, wir grüßen dich, Jan. Es ist März und bei uns in Hamburg sage ich schon, in Berlin, hat es geschneit die letzten Tage.
Ach, leck mich am Arsch, ehrlich?
Leider nicht hängen geblieben, nichts hängen geblieben auf dem Boden. Aber es war eine kurze Zeit hier noch eine kleine schneebedeckte Landschaft. Auch ich begrüße euch, wie Jan, heute hier am, was ist das, der 1. März?
1. März, wir haben Kalenderwoche 9, hier ist Boomer Cringe, KW 923. Wird, also der Boomer Cringe von Fest und Flausche ist ja quasi, der gibt den Wochentakt vor, wohingegen dann die Ausgabe Fest und Flausche die Gala-Edition am Wochenende, also am Sonntag, die ist, wo man die Uhrzeit, aber auch das genaue Datum nachstellen kann. Wir geben hier am Mittwoch immer den Wochentakt vor.
Genau, Mittwoch ist ein bisschen die abtrünnige Sendung, ja, wo wir so ein bisschen abwegige Gedanken auch mal diskutieren, wo wir auch mal grenzwertig ein bisschen quatschen können, während wir sonntags versuchen zu glänzen. Ja. Was würdest du sagen, was hat das Jahr 2023 dir bis jetzt geschenkt?
Bislang eine anstrengende Tour, die so, weil ich danach so schnell wieder arbeiten musste, komplett in mir drin in Vergessenheit geraten ist bereits. Eigentlich schade, war so eine schöne Zeit und dann musste ich am Montag danach direkt wieder zur Arbeit, also normal, Sendung machen, dass es irgendwie so ein bisschen untergegangen ist. Also gar nicht so das Highlight, wie ich das geplant hatte. Ansonsten
das ist ärgerlich. Ja. Hattest du nicht so einen emotionalen Moment, wo du noch mit so einem Whiskyglas am letzten Tag im Hotelzimmer saßt und die Tränen dir über die Wangen liefen?
Gar nicht.
Was habe ich da eigentlich gemacht?
Nee, und ich bin auch wirklich ganz unspektakulär beim letzten Auftritt in Stuttgart. Letzter Gig in Stuttgart, auch ohne so groß Tschüss zu sagen, einfach abgehauen und auch keiner lag sich in den Arm, weil alle auch, glaube ich, ganz froh waren, wieder nach Hause zu fahren.
Machen die großen Profis so, es soll legendär gewesen sein, das am allerletzten Drehtag von Inglourious Basterds in Berlin, Quentin Tarantino wortlos gegangen ist mit dem Aktenordner unterm Arm und sich von keinem verabschiedet hat. So machen das echte Profis, die sind mit dem Kopf nämlich schon beim nächsten Projekt.
Ja.
Du bist nämlich auch gar nicht mehr hier beim Podcast, du bist schon beim nächsten Podcast.
Ich bin mit dem Kopf schon im ganz anderen Projekt. Ich habe zwei kulinarische Sachen, die ich eigentlich, mehr habe ich gar nicht für diese Woche vorbereitet. Wir nehmen brandaktuell auf. Also es ist heute wirklich, wir sind quasi in der Nacht vom 28. auf den 1. Wir sind wirklich brandaktuell da. Ganz, ganz brandaktuell. Wir sind der gläserne Podcast.
So, wir sind so frisch wie so ein türkischer Milchreis, der gerade aus dem Ofen kommt, der 2 Stunden gekocht wurde und dann nochmal im Ofen und wo alles schön überbacken ist und vor oben der Zimt so kristallisiert bzw. so braun geworden ist.
Ja.
So frisch sind wir.
Ganz frisch. Und ich habe eigentlich nur zweieinhalb kulinarische Sachen, die ich mit dir kurz besprechen möchte. Also ein großes Thema, das würde ich jetzt an Position 2 setzen und ein eher kleineres Thema zum Reinkommen, weil ich möchte eine kleine Offenbarung mal loswerden. Nachdem wir nun so viel über Gyros und über ungesundes Essen gesprochen haben in den letzten Wochen hier bei Fest und Flauschig, hat mich dann wirklich, nachdem wir letzte Woche am Sonntag nochmal Danke gesagt haben, beziehungsweise der Yusuf Danke gesagt hat vom Imbiss Kreta in Reda-Wiedenbrück, hat mich der Gyros-Hunger gepackt, der Gyros-Jeeper hat mich gepackt, letzten Sonntag tatsächlich. Und ich bin letzten Sonntag dann zum Gyros-Händler meines Vertrauens gefahren, um für eine komplette Mannschaft einzukaufen. Und ich möchte meine Bestellung mal kurz teilen, damit mal alle wissen, einfach mal auch so ein bisschen Fan-Insights. Das kann vielleicht mal in meinen Wikipedia-Eintrag eingepflegt werden von irgendwelchen Nerds. Böhmermann bestellt gerne und so. Also einfach mal so als Extrapunkt, wenn das erlaubt ist bei Wikipedia, weiß ich nicht. Hier kommt eine authentische Bestellung von letzten Sonntag. Gyros-Laden sage ich nicht, weil der soll nicht überlaufen werden. Der ist für mich und meine Hygienebedürfnisse perfekt eingestellt.
Also für wie viele Leute war die Bestellung?
Ich muss kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute.
Zählt der Chef noch selber.
6 Leute.
Leute.
Für 6 Leute.
Und das war der engste Kreis, kann man sagen, das ist der engste?
Ganz enger Kreis. Regierung Böhmermann. Ganz enger Regierungskreis. Also meine Regierungssprecherin, mein Regierungssprecher, 2 Referenten.
Es gibt ja so bei, hat mir mal, Walt Disney hatte ja so 13 Leute, so Walt Disney's Finest 13 oder so. Gibt es sowas, Böhmermanns Closest Six?
Ja, das sind meine engsten MitarbeiterInnen gewesen. Mhm. Und der Attaché, der Böhmermann-Attaché. Und okay. Folgendes haben wir bestellt. Ich habe es selbst abgeholt. Ich bin selbst hingegangen, habe selbst abgeholt. Und es gab ein logistisches Problem. Rate mal, wegen welches Gerichts. Muss gleich mal raten. Also, erstmal Gyros nur Fleisch mit Tzatziki-Zwiebeln. Das wird geteilt, 2 Personen, 3 Personen essen da gerne von. Ganze Portion Gyros für eine Person mit Pommes, immer nicht so gut, immer nur Fleisch. Dann kann sich der, wer möchte, nehmen. Mhm. Dann Cevapcici, Pommes und Salat als Tellergericht. Dann Pommes mit extra Mayo 2-mal. Mhm. Currywurst Pommes Mayo 1-mal. Pommes klein mit extra Mayo. Dann einen mittelgroßen Gurkensalat und noch 6 Kroketten. Was war für mich, rate?
Die Kroketten waren für dich?
Kroketten waren für mich Teile vom Gurkensalat und Gyros nur Fleisch. Aber wurde auch geteilt.
Natürlich ist Gyros für dich. Ich meine, deine Fleischsucht, die gleichst du ja mit der Erbsenmilch wieder aus.
Genau. Ne? Aber welches Gericht war das Problemgericht? Rate mal.
Die Schiwafschi.
Natürlich. Und da kam ich rein und dachte, ich bin dann 5 Minuten wieder raus, weil es eine relativ easy Bestellung war. Guckt er mich an und sagt, Schiwafschi. Kann dauern.
Dauert ein bisschen.
Kann dauern.
Dauert ein bisschen. Weil er das Hack noch nicht hatte und er musste die noch formen, nee, und noch würzen.
Nein, es ging nicht über seine Ehre, dass man Cevapcici irgendwie anders zubereitet als auf dem dafür vorgesehenen Grill, der aber noch nicht vorgeheizt war. Das heißt, der musste erst hochgefahren werden, der Opti-Grill.
Der Tee von Opti-Grill. Ich hätte einfach Bifteki bestellt und das in der Mitte durchgeschnitten und gesagt, das sind hier so Rollen, so eine Frikadelle.
Nein, also der Gyros-Mann, also der griechische Imbiss, in dem ich regelmäßig einkaufe, wenn ich in der Stadt bin, in dessen Städtchen, kleinen Städtchen bin, in dem ich mich aufhalte, dann das geht nicht. Der muss Cevapcici auf den Grill zu rennen. Und Bestellung hat ungefähr 45 Euro gekostet, sehr viel Geld. Und es war vom Gyros nur Fleisch am Ende noch viel über tatsächlich. Und das nur ganz kurz, einfach mal eine kleine Offenbarung. Ich habe extra aufgeschrieben, weil ich dachte, die Bestellung vielleicht interessiert sie.
Ziemlich moderner Lebensstil, den ihr da fahrt mit eurem Gyros. Also wirklich Gyros satt für alle. Nicht, dass du irgendwann selber aussiehst wie so ein Stück Gyros. Ganz ehrlich, Jan.
Ich habe
alleine ist auch nicht, reicht nicht aus, sage ich mal, um sich a gesund zu ernähren und auch so ein bisschen seine Ernährung umzustellen. Ich träume immer noch nachts von Gyros, aber ich habe lange keins mehr gegessen. War es denn wenigstens knusprig?
Es war sehr knusprig, es war sehr lecker, es ist ein fantastisches Gyros und zwar wirklich so eins Guilty Pleasure Gyros. Ab und zu, nicht oft, das ist vielleicht, wie oft kommt es vor, alle 4-5 Monate mal Gyros-Bestellung, da haben alle so Bock drauf und dann zack, fahren wir dahin Gyros. So. Und jetzt kommt das eigentliche kulinarische Ding, weil das ist das, weil ich glaube,
Willst du die zweite Geschichte noch aufsparen und ich, oder,
mach du ruhig, weil es ist ein längeres Ding und ich kann mir vorstellen, dass du auch was dazu sagen möchtest und dass wir da, denke ich mal, ich habe mir da wirklich viele Gedanken drüber.
Nee, komm, leg los.
Also,
du bist gerade so in Fahrt, merke ich, da will ich
dich nicht aufhalten. Pass auf, Olli. Ich mache mir, seit ich Kind bin, um eine kulinarische Spezialität, von der ich behaupten würde, sie ist in Deutschland besonders beliebt. Beliebter als, glaube ich, in anderen Ländern. Mache ich mir sehr, sehr viele Gedanken, beziehungsweise ist irgendwie ein Thema für mich, aber ich weiß nicht, warum das so ein dominantes Thema, überproportional dominant in meinem Kopf ist, obwohl es eigentlich gar keine große Rolle spielen sollte. Es handelt sich um eine leckere Snack-Nuss und zwar handelt es sich um die Pistazie.
Oh, ich liebe die Pistazie.
Genau. Ich liebe auch die Pistazie. Ich komme aus einer Familie, wo mein Großvater mit der Metrokarte.
Du kommst nicht nur aus einer Westernhagen, sondern auch aus einer Pistazienfamilie.
Aus einer Pistazienfamilie. Es wurden immer Pistazien gegessen. Seit ich Kind bin, wurden immer am nächsten Morgen kamst du runter, hast die leeren Cola-Reste, die alten Cola-Reste vom Jackie Cola mixen, die warm da noch standen ohne Kohlensäure. Und wenn man Glück hatte, in den Pistazienschalen war noch eine halbe Pistazie drin.
Wir haben so viel Pistazien während der Wetten das so gekaut. Und bei uns war das Tradition in der Familie, dass wir die einfach auf den Teppichboden gespuckt haben, die Schalen. Und dann ist meine Mutter knietief über so ein Meer aus Pistazien durch die Wohnung. Und das haben wir mal tagelang gelassen. Wirklich. Bis es dann so hoch war, dass wir das dann mit Müllsäcken dann rausgekarrt haben.
Mit so einem Schneeschieber.
Ja. Wir waren eine Pistazienfamilie.
Ja, wir waren auch eine Pistazienfamilie. Pistazie ist im Grunde genommen, das ist sowas wie die, ist auch, glaube ich, so ein 80er-Jahre-Ding, glaube ich. Also irgendwelche Handelswege aus Nordafrika wurden da neu erschlossen und die Pistazie flutete, glaube ich, in den 80er-Jahren, behaupte ich jetzt einfach mal, Deutschland.
In arabischen und türkischen Spezialitäten natürlich weit verbreitet.
Natürlich.
Also im Baklava und ähnlichen Sachen, da ist Pistazie wirklich, wenn klar. Du wirklich Pistazie-Fan bist, dann bist du nämlich in Berlin richtig, dann mal in so einen richtig guten Baklava-Laden gehen, der dann noch so unten so eine schöne Schicht unter diesem ganzen Gesapsche da aus Honig und Zucker und Blätterteig ist unten noch so ein richtig so ein daumendicker Pistazienteig. Das ist geil.
Aber da sagst du was Richtiges, weil die Pistazie, über die ich jetzt reden möchte oder wo ich mal das Problem mit der Pistazie hier in den Raum stellen möchte, es ist eben nicht die Pistazie aus dem arabischen Raum, die dann eine ganz normale Grundzutat ist wie die Mandel.
Es ist die deutsche Pistazie.
Es ist die deutsche Pistazie, die wahrscheinlich auch aus Nordafrika importiert wurde, weil die Frage ist, warum werden gerade Premium-Pistazien für viel Geld als einzige Nuss mit Schale serviert. Was soll der Scheiß? Du kannst sie im Supermarkt, im türkischen Supermarkt, kannst du die geschält kaufen. Es kann mir doch keiner erzählen, dass diese Easy-Nuss, dass man die nicht, eine Haselnuss ist viel schwerer zu entkernen.
Also die werden,
wieso?
Die Frage ist, Pistazien sind, ich kann dir ganz kurz sagen, Pistazien sind auf dem Markt und eine der, neben der hier anderen großen Nuss da hier, wie heißt die nochmal, diese Macadamia-Nuss, die Königsnuss, die kostet unheimlich viel. Das ist wirklich ein bisschen wie bei der Börse, dass der Nusspreis jeden Tag wechselt. Ich habe da mal so eine N24-Doku gesehen, wo dann irgendwie gezeigt wurde, wie da gehandelt wird, ne? Und ganz ehrlich, wir kriegen teilweise hier in unseren Ländern nur irgendwie so die dritte Klasse Pistazien, weil die richtig geilen Pistazien, die innen noch mit so einem flüssigen Kern sind, so einem Haribo-Kern noch drin, ne? Die ist so ein Sultan irgendwo auf dem Dubai. Die kriegen wir hier nämlich gar nicht.
Aber das ist das Problem. Ja, aber die Frage ist, warum? Von allen Nüssen wird diese Snacknuss, die Erdnuss wird ja auch nur, also marginal, Erdnüsse kannst du auch...
Weil es mühselig ist, diese Nuss zu schälen und diese Automaten oder die Dinger, die es gibt.
Ich habe drei Theorien. Aha. Erste Theorie, es ist der ästhetische Faktor, weil wenn man sich mal ganz ehrlich eine Pistazie anschaut, wie die aussieht, die sieht echt scheiße aus. Wenn die Haut so abblättert, darunter so ein
grüner... Ich glaube, das machen Kinder in Bangladesch und die haben aber nicht genug Zeit, weil die unsere Turnschuhe noch nähen müssen nebenbei und deswegen haben die keine Zeit,
um die Pistazie zu schälen. Warum wird die Pistazie in Deutschland mit Schale gekauft und verkauft? Ist es A, der ästhetische Faktor, weil die geröstete Pistazie mit ein bisschen Salz dran sieht einfach scheiße aus, wenn da keine Schale drumherum ist. So kann man denken, es ist die Muschel des Baumes. Es ist die Nuss, die Muschelnuss. Man knackt sie auf und wenn sie zu ist, darf man sie nicht essen, weil sonst kriegt man Gelbsucht. Die Pistazie, sie ist so edel mit ihr. Wenn man sie, komm, es ist ein Schalenfrucht, knack, knack, knack. Ist es der ästhetische Faktor?
Völlig überteuert bei Edeka, diese Plastikschalen, wo nur so 10 kleine Pistazien drin sind für 3,99, wenn man Pistazien kauft, dann wirklich beim türkischen Supermarkt
aber,
oder so.
Aber hat der Pistazienhändler, die deutsche Pistazie, deswegen mit Schale verkauft, weil er sagt, wenn man die jetzt ohne Schale verkauft, dann ist diese braune Schale drum und dann ist es grün, das sieht scheiße aus, deswegen ist die Schale drum, sieht besser aus.
Oder aber die wird doch grundsätzlich fast nur mit Schale verkauft, Jan.
Aber die Frage ist, warum?
So schwer, ja, aber warum?
Weil es so schwer ist, die zu schälen, Mann. Nein, die ist überhaupt nicht schwer. Die Haselnuss ist viel schwerer aus der Haselnussschale
zu... Die knackt man aber, da gibt's Geräte für. Wie soll denn das Gerät aussehen, dass die Pistazie schält? Stell mir das mal vor, zeichne mir, machen wir mal eine Zeichnung vom Pistazien-Schälgerät. 100%ig kannst du,
der Mensch hat so viel schon geschafft, er fliegt zum Mond und fährt irgendwie
Tesla. Es gibt ja auch geschälte Pistazien zu kaufen. Die sind meistens sehr teuer.
Ja, aber die Frage ist, ist es A, Ästhetik, B, ist es Gewicht? Also man verkauft die Schale mit und sagt, hier sind 100 Gramm Pistazien, aber in Wirklichkeit sind das nur 20 Gramm Pistazien und der Rest ist Schale. Oder Theorie 3 ist, ist das quasi eines dieser Dinge, um die Deutschen zu beschäftigen, dass sie nicht in der Lage sind, so schnell wieder ein nationalsozialistisches Regime zu errichten, weil die alle Pistazien-Polen sind. Weil diese ganz, weil ich behaupte auch mal eine Theorie, Leute, die viele, das Pistazienmilieu und das Milieu, wo auch gerne mal rechts gewählt wird, das ist relativ, hat viel Konvergenz, würde ich mal behaupten. Also da, wo ich Pistazien in großen Mengen gesehen habe, habe ich auch schon mal den einen oder anderen AfD-Aufkleber gesehen, glaube ich jetzt. Also,
Sonnenallee, Ed und Freds Nussdepot, da würde ich ja gerne mal nachfragen, warum das so ist. Aber der Verkäufer ist immer so wahnsinnig schlecht gelaunt. Das ist das Problem. Da gehe ich nämlich wahnsinnig gerne mir so eine Mixed-Tüte kaufen mit Nüssen. Und tatsächlich ist das Einzige, was du da nicht geschält bekommst, die Pistazie.
So. Und was will die Pistazienindustrie nicht, dass wir wissen? Was ist los mit der Pistazie?
Es ist einfach, wir werden bestimmt von jemandem eine richtig gute Auflösung bis Sonntag, bis zur großen Sendung haben.
Armin von der Maus, Christoph. Wenn ihr das jetzt hört, macht mal bitte was dazu. Die Pistazie.
Jetzt zur Corona-Zeit sind die Pistazienschäler irgendwie, haben den Job gewechselt.
Ey, aber es gibt so krasse Nüsse, die so eine, hier, die Paranuss, ne? Mhm. Die ist so eine harte Schale, Alter. Die kriegst du da auch auf. Oder die Walnuss, wenn du die Walnuss mit der Hand versuchst aufzumachen, gelingt das nicht. Ist viel einfacher, eine Pistazie.
Zwei Walnüsse in der Hand kannst du gegeneinander knacken.
Ja, du vielleicht mit deinen Maurerpranken. Jetzt gegen Maurer.
Was sind denn für dich, ist das die Pistazie deine Lieblingsnuss? Magst du auch gerne Pistazieneis?
Sehr gerne mag ich Pistazieneis, aber ich muss sagen.
Ich habe in meinem Kühlschrank gerade ein authentisches italienisches Pistazieneis. Das Beste, was man im Supermarkt kaufen kann. Aber ich möchte keine Werbung dafür machen. Aber ich zeig dir gleich die Dose.
Kann ich dir auch was zeigen? Möchte ich auch keine Werbung für machen. Die leckere gesalzene italienische Pistazienstreichcreme ohne Palmfett auf Pistazienbasis mit ein bisschen Salz mit drin ist das Leckerste, was man sich aufs Brot schmieren kann, wenn man auf einen süßen Hunger hat am Frühstücksmorgen.
Pistazie ist grundsätzlich wirklich, mochte ich schon, hat mich fasziniert. Kannst du dich noch daran erinnern, als du deine erste Pistazie in den Po geschoben bekommen hast?
Das weiß ich noch. Und wie du dann ganz langsam alleine die Schale aufgeknackt hast. Das ist übrigens ein ganz besonderer Trick, die Pistazie besonders schonend zu knacken, wenn man die einfach in die Poperze einführt und dann das Wunder der Natur sein Werk verrichten lässt. Aber wir reden so viel über die Pistazie, wir denken so viel drüber nach, aber wir wissen so wenig über die Pistazie. Und das ist doch irgendwie merkwürdig, oder?
Vielleicht solltest du mal einen sechsteiligen Cui Bono-Podcast drüber geben. Ganz ehrlich.
Jan, lass mich Kesra Veras präsentiert zusammen NDR RBB Co-Produktion.
Er war Geheimnis drei Wochen auf einem Frachter unterwegs, um die afrikanischen Nüsse zu begleiten zu ihrem Ziel.
Da öffnete sich eine Tür, weil man stand Sarah Wagenknecht in der Tür.
Vor nicht ich so, was du arabische jetzt? Nüsse, oder? Wo wachsen die?
Arabische Nüsse.
Arabische Nüsse. Lass mich einen fließenden Übergang machen. Ja. Ich habe diese Woche über viel Vereinsamung, die Melancholie der Menschen, nach Corona, jetzt Kriegszustand. Wo kann man sich noch positiv erfreuen? Jetzt habe ich mir mal was ausgedacht, Jan. Ja. Ich möchte deine Meinung dazu wissen.
Gerne.
Wenn du im Supermarkt bist, ne, bei einer großen Supermarktkette, warum macht man nicht Folgendes? Mhm. Ab einem gewissen Betrag, den der Kunde an der Kasse hinterlässt, wenn er für 50 Euro einkauft, muss die Verkäuferin oder der Verkäufer sagen, ich liebe dich. Zum Käufer. Fang mal auf, lass mich weiterspinnen. Wenn du ab einem gewissen Betrag sagt die Verkäuferin zu dir, du kannst dir auch die Kasse aussuchen und das ist für die A, die Wirtschaft ankurbeln, weil du mehr, die Leute hätten natürlich total Lust drauf, dass die Lieblingsverkäuferin oder dein Lieblingsverkäufer, ich liebe dich, zu dir sagt. Mhm. Dann kauft man also mehr ein, weil erst ab 50 Euro würde das funktionieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wie vielen Menschen würde es besser gehen, würde man vielleicht weniger irgendwie zum Scharlatan-Psychologen gehen, weil es macht ja einer nach dem anderen irgendwie auf, der keine Ausbildung hat in Berlin. Und du würdest einfach nur durch ein Ich liebe dich am Morgen vielleicht schön in den Tag gebracht werden. Ab 50 Euro bei Edeka sagt die Kassiererin, ich liebe dich.
Ist eine brillante Idee, aber weißt du, wer den Strich durch die Rechnung machen wird?
Na, die Verkäufer und Verkäuferin, die dann sagen, die können dann nicht das von Herzen nicht sagen. Aber es kommt doch auch nicht von Herzen, wenn sie dir einen schönen Tag wünschen. Das ist auch nicht von Herzen. Nee,
es ist die Vogue-Bubble, die sagen wird, aber sorry, ist das nicht einfach Ausbeutung, gefühlte Ausbeutung? Ist es nicht sexuell übergriffig? Ist so eine schöne Idee, aber wieder eine... Es ist wieder
ein Satz.
Wieder eine Idee, die Vogue-Bubble nicht über die Vogue-Bubble gehen wird.
Ich würde es wirklich schön, ich würde, wir hätten nur, also ganz ehrlich mal, falls einer hier hört, ein Filialleiter von irgendeiner Filiale bei Edeka, ne, mach doch mal einen Tag die Olli Schulz, nicht das Jenke-Experiment, sondern das Olli-Schulz-Experiment. Die Kassierer und Kassiererinnen werden angewiesen, Leuten, die einen Betrag über 50 Euro einkaufen, ich liebe dich zu sagen. Und mal gucken, wie dann die Stimmung ist. Wirklich.
Also wir lieben Lebensmittel, ist ja schon mal der Slogan von Edeka, also das wäre eigentlich ganz praktisch, aber das Problem ist, glaube ich, die Organisation von Edeka. Das ist ja ein Verbund von selbstständigen Einzelhändlern. Es müsste, glaube ich, eher Rewe, weil die so globale Kontrolle über die Läden haben, mutmaßlich, eher als Edeka. Bei Rewe, glaube ich, kann ich mir das eher vorstellen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Rewe.
Ab Einkauf. Ich liebe dich. Ab 50 Euro Einkauf. Ich fand das eine ganz süße Idee.
Ist eine süße Idee, aber lass mir ganz kurz eine private Frage stellen, Olli. Mhm. Sag mal, hast du da... Oh Gott, jetzt hab ich Bier getrunken, jetzt hab ich schon so alte Leute-Geräusche aus dem Hals. Hast du da eine LED-Leiste hinter dir an der Wand eigentlich?
Ja, das ist mein Montezimmer, in dem ich bin.
Wann hast du das denn?
Schon länger habe ich da angefangen.
Blinkt das auch?
Das blinkt, das kann man mit einer Fernbedienung, die natürlich jetzt da hinten liegt, in verschiedenen, habe ich mir von der Werbung gesehen, sofort bestellt, kam aus Japan, hat 3 oder 4 Monate gedauert, hatte ich schon ganz vergessen, dass ich bestellt habe, dann kam das hier an.
Aber sieht wirklich super aus.
Dankeschön.
Also das ist so pink, hinter Olli ist so ein Lichtstreifen, sieht so ein bisschen aus wie so eine Raumschiff-Enterprise-Brücke. Und was ist das?
Ja.
Sind das irgendwie Cola-Dosen? Ist das die Bon Jovi oder WM 98 Cola-Dosen-Sammlung hinter dir? Was ist das? Hast du mal Cola-Dosen gesammelt?
Nein.
Na?
Wir sind so wenig. Aber ich war immer neidisch bei den Klassenkameraden, die schon viel geflogen sind. Die haben immer die kleinen Dosen gesammelt, weißt du, die man nur im Flugzeug damals bekommen hat. Und dann hast du natürlich gesehen, wer schon viel geflogen ist, wer viele Dosen über sich im Regal hatte. Ich hatte nie viele Dosen im Regal. Das heißt vielleicht auch meine Biografie. Gestern habe ich mir einen Boxkampf angeguckt. Jake Paul, dieser YouTuber, hat geboxt gegen den Bruder von Tyson Fury, Tommy Fury. Es war so ein beschissener Boxkampf. Die können beide nicht boxen. Jake Paul ist so ein Typ, der YouTuber, auch irgendwie mega unsympathisch. Ich weiß, Showman, Selfmade Man. Und hat da geboxt, hat zum Glück verloren. Und ist ja, der Schlimmste ist sein Bruder Logan Paul. Das ist eine Geschichte, die vielleicht einige kennen, die sich mit diesen YouTubern auskennen. Der hat vor Jahren Folgendes gemacht, ist nach Japan geflogen. Und in Japan gibt es einen sogenannten Selbstmordwald. Einen Wald, wo Leute sich zurückziehen. Oh Gott, Alter, hast du mitbekommen, diese Geschichte? Erzähl ruhig. Und dann hat er da über, ist er, da muss ich trotzdem kurz zu Ende erzählen, weil die Geschichte um diesen Wald ist eigentlich ganz interessant. Kannst du mal ganz kurz googeln, Selbstmordwald Japan, weil ich kann den nicht aussprechen, diesen Wald. Das kannst du immer ganz gut.
Damit ich mich blamiere, oder was?
Nee, und dann erzähl ich kurz weiter. Und jedenfalls hat Logan Paul sich dann gedacht, ah, ist ja witzig, da
augige Haare. So, augige Haare.
Genau. Ist ein ziemlich, ziemlich wunderschöner Wald, wo Leute sich zurückziehen. Leider ist es von Touristen jetzt wohl als, vor allem YouTubern, als Attraktion gestellt worden. Und dort wurde dann von Logan Paul ein Mensch, der sich erhängt hat, gefilmt. Und das hat er dann am 31. glaube ich, online gestellt, 12. Und hat dafür auch hoffentlich richtig viel Ärger bekommen. Mega unsympathisch. Der Boxkampf war unsympathisch. Dieser Wald wurde auch, war auch, glaube ich, von vielen Thema, von vielen Horrorfilmen. Und es ist eine ganz lange Geschichte. Und angeblich, für Leute, die es interessiert, kann man auf Wikipedia alles nachlesen, soll das im 19. oder 18. Jahrhundert schon arme Familien, die haben da kranke Kinder und Waisen oder auch alte Menschen hingebracht zum Sterben. Das ist ein ziemlich magischer, trauriger Ort. In Japan ist ja sowieso Harakiri ein bisschen höher angesehen als in vielen anderen Kulturen, beziehungsweise eher verbreitet. Und habe ich nur kurz dann nachgelesen. Und dieser Boxkampf, um darauf zurückzukommen, war scheiße, weil die beide nicht boxen konnten. Und ich so ein bisschen Fan bin vom guten Schwergewichtsboxen und Tyson Fury auf alle Fälle einer der wenigen ist, den ich mir gerne angucke. Und den Deontay Wilder, die drei Kämpfe fand ich mega. Und das Schlimmste war, dann wurden diese Fanbubble von diesen YouTuber eingeblendet und da war so eine ganze Ecke, nur mit Typen, die die ganze Zeit ins Handy geguckt haben, während ja geboxt wurde und so reingekreischt haben. Ganz ehrlich, ne? YouTuber und diese ganze Welt, die haben wahnsinnig viel Geld. In Saudi-Arabien hat der Kampf stattgefunden. Er hat auch dreimal irgend so einem Scheich gedankt, der wahrscheinlich die Millionen locker gemacht hat, die beiden dafür bekommen haben. Das war eine so ätzende Veranstaltung gewesen. Und das Schlimmste waren diese YouTuber. Wirklich eine schlimme Art von Menschen, die mich manchmal aggressiv machen lässt. Naja, das ist auch jetzt, guck mal, mein Unmut, den ich kurz hier raus, aber es ist die Mittwochssendung. Und wir haben natürlich noch eine Rubrik, Jan, wo wir ganz kurz drüber reden müssen, bevor wir uns hier verabschieden heute. Es ist nämlich noch Zeit für richtig derben, harten
Metal-Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Ja, herzlich willkommen zu Metal am Mittwoch.
Herzlich willkommen.
Hallo Leute, hier ist Chris Boltner von Grave Digger und ihr hört Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. So, viel Spaß, stay metal und rock on, Leute.
Ja. Wer war das? Peavy?
Ja, Peavy, oder?
Hallo Leute, hier ist Chris Boltner von Grave Digger.
Oh, Chris, von Grave Digger.
Ja, Chris Bolton von Grave Digger. Grüße, hey, Shoutout.
Ganz liebe Grüße. Jan, wir können hier nicht immer nur so Special Interest und Death Metal machen und Black Metal. Wir machen einfache Sachen. Ich frag dich mal, welche Hardrock, Heavy Metal Songs haben deiner Meinung nach auch in den Mainstream geschafft? Welche Songs werden bei jeder Kreisstadtkasse, Sparkasse irgendwie bei der Weihnachtsfeier gespielt? Wo ist der Dieter auch mal zu finden, wenn das Lied gespielt wird, was aus der Rock-Ecke kommt?
Oder Dynamite natürlich, AC/DC sowieso, das war, als ich bei HR3 war, immer so die härteste Band, auf die sich selbst irgendwie die allerweichgespültesten HR3, liebe Grüße, Redakteure einigen konnte, aber auch weil der Chef immer, Chef Bombi, liebe Grüße, Jörg Bombi Bombach, HR3, Kultmoderator, riesen AC/DC-Fan, durften sie wahrscheinlich selten spielen im Hessischen Rundfunk, weil zu rockig war, da hat der Hörfunkdirektor mal rote Ohren bekommen, aber es war so guilty pleasure, AC/DC ist eine Kultband.
Kultig. Ist eine Kultband und wenn Thunder kommt, dann kommt wirklich, dann steht der Egon, der Chef auch nochmal auf, zieht das Jackett aus und hüpft da irgendwie rum, weil darauf können sich alle einigen.
Es ist ein bisschen,
was fällt dir noch ein außer AC/DC?
Also gemeinerweise muss ich auch sagen, die Toten Hosen sind im deutschen Bereich, das leider in diese Mainstream-Falle getappt. Also als dann irgendwie an Tagen wie diesen von den Toten Hosen beim CDU-Präsidium singend im Konrad-Adenauer-Haus.
Ich würde aber auch nicht sagen, dass AC/DC in eine Falle getappt sind, sondern die machen einfach geile Musik, wo man auch zu tanzen kann, im Gegensatz zu vielen anderen Metal. Bands, ne? Und dann würde ich mal noch sagen, ein Song, den ich jetzt aus den 90ern auf die Liste packen werde, ist eine Band, die vielleicht noch einige von euch kennen, die eigentlich keine Metal, sondern fast eine Industrial Band war. Sie hießen Prong und der Song Snap Your Fingers, Break Your Neck von der Cleansing heißt die Platte, glaube ich, war ein absoluter Dancefloor-Kracher. Alle standen sie da, haben im Kopf gewackelt, man konnte grooven. Danach hat Prong irgendwie leider die erste Platte, oder die Back to Differ, das war schon die dritte, die war richtig gut, da haben die noch als Trio gespielt. Dann hat Tommy Victor den Bassisten rausgeschmissen, hat ein Viererquartett rausgemacht hat immer mehr Industrial einfließen lassen, ist dann zu Danzig gegangen.
Hätte er nicht machen sollen.
Hätte er nicht machen sollen. Ist zu Danzig gegangen, der gerade seine Band gestartet hatte.
Nee.
Nee, zu dem Musiker, der bei Misfits gesungen hat. Und Danzig hat, seit er mit Tommy Victor zusammenarbeitet, sorry, wenn ich das so sage, meiner Meinung nach keine geile Platte mehr gemacht. Die ersten 4 oder 5 Danzig-Platten.
Meine Meinung, genauso.
Legendäre Platten gewesen. Aber was im Hardrock-Bereich ist noch ein Song, wo du sagst, da ist Party, da geht's ab, Jan. Was fällt dir noch ein?
Ja, natürlich alles von Bon Jovi. Also, das ist ja klar. Ja. Living on a Prayer von Bon Jovi.
Aber wollen wir damit wirklich unser Heavy Metal?
Nee, das jetzt lieber nicht. Also, Bon Jovi nicht. Guck mal, siehst du, selbst die Heavy Metal-Liste mache ich kaputt mit meinem schlechten Musikgeschmack. Schlecht nach Olli Schulz-Maßstäben natürlich. Ich finde, ich habe einen sehr guten Musikgeschmack. Er ist ein bisschen exotischer als deiner vielleicht. Du bist eher so mainstreamig unterwegs. Selbst im
Alternative-Bereich. Lass mich nur eine Sensation erzählen im Metal-Bereich, bevor wir. Also, wir packen mal heute Prong, Snap Your Fingers, Break Your Neck rauf. Wir
aber Thunder mal Dynamite, oder?
Thunder.
Und Dynamite.
Was ist denn Dynamite?
TNT meine ich.
TNT und ja, Thunderstruck von AC/DC packen wir noch drauf. Und dann packen wir heute noch drauf. Sie sind gerade auf Tour in Deutschland. Ich habe sie leider nicht gesehen. Ich habe auch gehört, es soll immer schlimmer werden mit dem Mumenschanz auf der Bühne. Manowar.
Sorry, und sie labern. Ganz kurz, wie nett, dass ich habe Thunder und Dynamite gesagt, aber ich meine nicht Thunderstruck und TNT.
Ich weiß.
Und wie nett du darüber hinweggegangen bist, was für ein Metal-Versager ich bin, wie du mich einfach nicht hast spüren lassen, dass ich völlig falsch gesagt habe.
Ich erwarte nichts und bin dankbar für alles, was ich von dir kriege in dieser Rubrik. Wirklich, ich erwarte nichts.
Entschuldigung, mach mal Manowar jetzt.
Yeah, Manowar sind gerade auf Tour. 75 Minuten Spielzeit, davon eine halbe Stunde Ansagen von Joey DeMaio. Joey DeMaio steht auf der Bühne, ich habe sie vor 4 Jahren gesehen, und sagt zu einer Frau im Publikum, hey, you look great, baby, but I don't would fuck you. Also, ich würde dich auf alle Fälle nicht vögeln, weil wenn dein Mann Manowar-Fan ist, dann ist er mein Bruder. Und dann jubeln alle. Also, so eine Ansage. Es ist schwer auszuhalten, aber nichtsdestotrotz habe ich heute mit wahnsinnig großen Augen gesehen, dass Manowar ihren gesamten Katalog auf Spotify gepackt haben. Und viele fragen euch, was ist das für eine Mumenschanz-Band? Jetzt sage ich euch mal was. Manowars ersten 3 Platten, haben wir schon drüber geredet, oder 4 Platten, und auch die Kings of Metal, da ist alles drin, was Schlachtgesänge, da ist die ganze Metal-DNA drin. Und wir packen jetzt mal, die haben nämlich eine geniale Sache gemacht, ihre beiden besten Alben. Hail to England und Into the Glory Ride, die beiden Alben nochmal in einer Imperial-Edition 2019. Die ganzen Bänder, weil die hatten leider eine schlechte Produktion 83 gehabt, und die haben sie nochmal bearbeitet. Diese beiden Platten sind die größten Platten, die diese Band je gemacht haben. Ich pack jetzt drauf, Kill with Power. Achtet mal, wie schnell das ist. 83 war das, da gab's, oder 82, da war Metallica noch gar nicht so am Start mit Speed und Thrash Metal. Da kam auf alle Fälle Manowar und haben auch einen richtigen Zacken zugelegt, und dazu hatten die auch noch krasse Melodien, und Eric Adams hat derbe gesungen. Dann wurde alles scheiße. Inzwischen funktioniert das ganze Ding nur noch auf dem deutschen Markt bei irgendwelchen Horsties, die auf dem Dorf wohnen und wirklich denken, dass das Wikinger sind, und es ist alles eine billige Mumenschanz-Show, und die Leute, die laufen mit Fackeln rum, und die kriegen das auch kaum noch hin. Seit Ross the Boss nicht mehr in der Band ist, ist die Band eigentlich durch, aber sie wissen, wie man den Markt abmelkt, und man geht aus nostalgischen Gründen dahin. Ich habe es jetzt nicht geschafft, ich habe sie aber auch oft genug gesehen, und trotzdem, wenn ihr wirklich mal krassen, geilen Metal hören wollt, hört euch die Imperial-Version von Manowar, Hail to England und Into the Glory Ride an, und ich packe noch einen Song auf die Liste, und zwar Kill with Power von dieser Platte, und außerdem noch Each Dawn I Die, wo er singt I Wear the Catskin Gloves. Richtig geil. Die beiden Songs von Manowar, und dann habt ihr mal wieder ein bisschen Einblick in die Metal-Szene. Alles weitere, Woman in Rock und so, kommt hier noch.
Da, heute wisst, mal ein bisschen mainstreamiger unterwegs, ne? Auch um die ganzen Leute, die keine Ahnung davon haben, da mal ein bisschen abzuholen. Ihr Loser.
Das war
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hardrock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Jeden Freitag gibt's auf Spotify einen dermaßen heißen Podcast mit Riccardo Simonetti
und Anke Engelke.
Unser Podcast heißt Quality Time.
Und bei uns ist der Name wirklich Programm. Und es könnte der perfekte Einstieg in euer Wochenende sein.
Ich würd's hören.
Okay, jetzt wollen wir aber auch eine kleine Kostprobe.
Oh, ich bin so schlecht! So schlecht! Ich bin so schlecht!
Boah, das war jetzt deep, ne?
Das war so deep, vor allem,
ich bin selber total überrascht von mir, dass das jetzt einfach so rauskam.
Quality Time, der neue Podcast auf Spotify. Jetzt immer freitags.
Mit Riccardo Simonetti
und Anke Engelke.
Bam!
Okay.
Ich habe nur eine Sache. Wenn ihr daran denkt, euch selber umzubringen oder Suizidgedanken habt, dann ruft einfach die Telefonnummer 0800 111 0111 an. Das ist die Telefonseelsorge. Das ist besser, als in die Bluetooth-Box reinzusprechen.
Oder in den Wald zu gehen.
Oder in den Wald zu gehen. Ist eine gute Idee. Nicht Scherzanrufe bitte machen, sondern nur, wenn es wirklich ernst ist oder ihr echte Gedanken habt.
Auf alle Fälle.
Und noch, jetzt ich hab eine kulinarische Sache noch, Olli, weil ich habe ja gesagt, 2,5 kulinarische Themen.
Mhm.
Ich bereite mich jetzt vor auf die neue Staffel Böhmi Brutzel. Pass auf. Wir nehmen wieder auf im Sommer und so, wieder 6 Sendungen, 6 Gäste, dies, das. Ich habe jetzt vorgelegt mit sehr fleischlastigen Hausmannskostgerichten, aber dieses Jahr
machst du vegan, ne?
Wird alles an. Nicht vegan, das ist mir zu lame, sorry.
Aber vegetarisch.
Vegetarisch auf jeden Fall. Und ich habe so einen geilen, mir selbst zusammen komponiert, komplett improvisiert, so einen geilen mexikanischen, vegetarischen Teller. Und das Geile ist, wenn ich dann auf der Arbeit erzähle, was für ein cooler Veganer ich bin, ich werde einfach so ausgelacht, weil die alle einfach seit 10 Jahren noch nie Fleisch gegessen haben. Sind scheißegal. Und die machen sich nämlich lustig als älterer Herr, Ende 30, Anfang 40, also eher Ende 30 gefühlt, Anfang gefühlt. 30. Und machen sich so lustig und lachen hinter meinem Rücken. Was für ein Wichser ich bin, dass ich jahrelang mich drüber lustig gemacht habe und jetzt auf einmal auch auf den Trichter komme. Ich habe so ein geiles veganes Chili gemacht. So lecker. Da brauchst du gar keinen. Warum denn Chili con carne? Warum Carne? Was soll der Scheiß? Was soll
Siehst
das?
Du, Jan?
Warum?
Okay. Es ist so schön, die Metamorphose hier zu erleben.
Pass auf, ganz kurz, Gericht, pass auf.
Ja, Olivenöl.
Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch. Bisschen Tomatenmark rein. Und dann alles, die drei Gewürze, mit denen du alles mexikanisch machen kannst. Zimt, Koriander, Kreuzkümmel. Bisschen Zimt, doppelte Menge Koriander, doppelte Menge Kreuzkümmel. Also Zimt, ein Löffel, zwei Löffel Kreuzkümmel oder einen halben Löffel Zimt. Halber Löffel Zimt, zwei Löffel Kreuzkümmel, zwei Löffel Koriander. Schmeckt alles mexikanisch. Schön Tomaten, Saft da rein, Tomaten.
Und als Fleischersatz einfach Pombeeren.
Nein, kein Fleischersatz, brauchst du gar nicht. Du machst da Bohnen rein, rote Bohnen und Mais und fertig ist das Ding. Und dann pass auf, dazu eine schöne riesige Backkartoffel. Dazu eine Guacamole selbst gemacht. Schön einfach Avocado zermatschen, ein bisschen Zitrone rein, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl. Und dann dazu noch, und das ist mein Geheimtipp, eine geile Chili-Cheese-Soße selbst gemacht. Und zwar Cheddar-Cheese-Schmelzkäse und Gouda-Schmelzkäse. Gleiche Teile. 5 Scheiben Cheddar-Cheese-Schmelz, 5 Scheiben Gouda-Schmelz und ein bisschen Chili-Flocken rein. Bisschen Zitrone, bisschen Salz, Pfeffer, Chili-Cheese-Soße. Das alles auf dem Teller anrichten. Schön. Also Guacamole, Chili-Cheese-Soße, das Chili, die Backkartoffel schön aufgeschnitten und darüber holst du dir Nachos und zwar Doritos, schön die guten Doritos, nicht die von Chiu, die mag keiner. Die Doritos und zwar die schönen Red Pepper Doritos, die crunchst du ein bisschen klein, machst da Crunchy Crumble drüber und streust das da drüber. Das
ist gerade vom Nacho-Teller, ne? Ist so Nacho-Teller, was du gerade meinst.
Aber das ist nicht Nacho-Teller, es ist mit selbstgemachtem Chili und dies, das.
Ach so.
Denk da mal drüber nach.
Ja, ja.
Hab ich gemacht.
Okay.
Sieht perfekt. Sieht so geil aus auch. Sieht aus wie... Teuer sieht's aus, edel sieht's aus.
Du inspirierst mich. Immer wieder.
Denk mal drüber nach. Eine Backkartoffel ist was Feines. Backkartoffel ist was Feines. Ey, Cem Özdemir.
Ja.
Also, wie wir Deutschen ihn nennen, Cem Özdeli. Cem Özdeli, Landwirtschaftsminister und Ernährungsminister, will Werbung für Süßigkeiten für Kinder verbieten.
Ja, habe ich mitbekommen. Finde ich gar nicht schlecht.
Ja, finde ich auch nicht schlecht. Und zwar hat er gesagt, Werbespots für süße Produkte nur noch nach 23 Uhr, damit Kinder es nicht mehr sehen. Finde ich eine sehr gute Idee. Wird natürlich überhaupt niemals umgesetzt, weil hundertprozentig die FDP sich eher in die Luft sprengt, als das zuzulassen. Weil es ist ja das Fundament der FDP, ja komplett Leute bescheißen und den Sachen verkaufen, die kaufen, damit die halt, das ist ja das Fundament. In der Koalition mit der FDP wird nicht funktionieren, aber eine geile Idee, gute Idee.
Das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt ganz vergessen bei meinem Metal am Mittwoch eigentlich, es ging ja um tanzbare Songs auch noch. Ich wollte, obwohl sie kein Metal sind, aber ziemlich rockig sind und weil ich sie irgendwie total gerne mag, die ESC-Gewinner vom letzten Jahr, Måneskin, die haben neue Super Platte gut. gemacht und ich finde die richtig cool. Und Don't Wanna Sleep, haben mir viele Leute geschrieben, habe ich heute den ganzen Tag gehört. Don't Wanna Sleep, packen wir auf die Fidi- und Bumsi-Liste und auf die Metal-Liste.
Oha.
Weil es ein Wandler zwischen den Welten ist, haben wenig mit Metal zu tun, aber irgendwie gehen die geil ab und irgendwie mag ich die Band.
Ja.
Måneskin mit Don't Wanna Sleep.
Sehr gut. Übrigens, Eurovision Song Contest, eigentlich so das Letzte, was wirklich gut abgegangen ist, Måneskin, finde ich auch. Und wieder mal nichts aus Deutschland dieses Jahr, es wird eine Katastrophe.
Habe ich ehrlich gesagt da gar nicht mitbekommen, sondern jetzt erst später, dass die wirklich gut sind. Und neue Platte ist Tom Morello dabei, von Rage Against the Machine auch beim Song.
Ja, guck mal. Ja. Übrigens, Rage Against the Machine, Tom Morello, Klassenkamerad von Will Ferrell gewesen. Oder eine Stufe drunter. Wusstest du das?
Irgendwie so, ne?
Comedian, ja, komm.
Habe ich auch schon mal gehört.
Irvin aus Southern California. Ey, aber Eurovision Song Contest, ganz kurz zum Schluss, ne? Nachdem uns ja der NDR euch so seit 10 Jahren versetzt, jedes Jahr aufs Neue, sagen wir zwei sind die Typen. Wir könnten das.
Ja, mehr Zeichen können wir jetzt auch nicht
geben. Ja, aber kommt da mal einer und macht da mal einer was?
Nee.
Weil ich sag dir nur eins: Das hat, ist schon mal schlecht ausgegangen für den NDR, als sie nicht auf uns gehört haben. Als wir gesagt haben, ey, wir wollen 100 Euro mehr haben für die Sendung. Und dann haben wir gesagt, nee, und dann sind wir zu Spotify gegangen. Tja, so.
Aha. Ich glaube, das ist aber inzwischen Bockigkeit. Von nee. Uns.
Nee, aber ich sag dir das. Wir könnten, also ich würde nicht den Raab-Ansatz wählen, dass ich mich da selber erniedrige, mitzumachen. Aber alleine durch, glaube ich, eine adäquate Kommentierung des Eurovision Song Contests, könnten wir da, du mit deiner Metal-Expertise, ich mit so einer gewissen politischen Edginess, könnten wir da, glaube ich, ganz neue Impulse für den Eurovision Song Contest Standort Deutschland hervorrufen, weil das kann ja wohl auch nicht sein, dass wir da jedes Jahr null Punkte irgendwie, die absoluten Loser sind und die also Kandidaten
dieses Mal... Also meinst du, kriegen wir mehr Punkte oder was?
Ja, aber wenn wir zumindest so ein bisschen international zeigen, dass wir schon wissen, wie scheiße das ist, was wir da machen. So, das ist ja der Grund.
Irgendwie so, ja, ein bisschen auf alle Fälle. Also, eine andere Farbe rein.
Also, dass die Leute in Europa schon
und
wissen,
auch, ey. Und wenn dann auch die Enttäuschung, ich meine, die Enttäuschung ist vorprogrammiert.
Und ich will auch
die... Doppelt, wenn wir moderieren, sogar doppelt.
Ja, aber wenn wir das machen, wir müssen uns noch, also wir sind leider zu cissig unterwegs, wir bräuchten noch ein bisschen Queer-Kompetenz, aber da so ein bisschen...
Du musst dir nur einen Fingernagel anmalen, das machen andere Fernsehmoderatoren auch, einen Fingernagel, und dann sind sie sofort akzeptiert. Das geht ganz schnell. Du musst gar nicht viel. Ja. Einen kleinen
Fingernagel. Das sollte schon einigermaßen authentisch sein. Also das ist die Chance.
Hey, weißt du was? Wenn wir das irgendwo moderieren, dann verkleiden wir uns beide natürlich als Drags. Das würde ich also ganz ehrlich drum bitten. Und ohne, dass es ironisch
ist. Das ist aber zu viel. Das ist,
nee, warum?
Wir könnten, wir könnten in Drag irgendwo rumlaufen, ohne dass alle Leute sagen würden, Cultural Appropriation, das ist auch ironisch gemeint. Was machen die Wichser? Never ever.
Ich habe Fotos gefunden von meiner damaligen, über 20 Jahre, 19,
Drag-Karriere.
Da war ich, ich war 23 Jahre alt und meine damalige Freundin Marie, liebe Grüße nach Hamburg, die hat mich damals unbedingt schminken und so anziehen müssen. Und ich habe diese Fotos wieder gefunden. Aha. Und ich glaube, ich schicke sie dir mal. Ja.
Du meinst, da ist was, da ist noch was, oder wie?
Ich glaube, also damals war ich echt, dass diese ganze Szene jetzt am florieren ist und damals ich eigentlich als einziger Vorläufer, sage ich mal.
Ja, ja. Das letztlich hat die LGBTQ+-Community Olli Schulz wahnsinnig viel zu verdanken, aber ohne dass sie es weiß.
Nee, ich habe auf euch gewartet. Ihr seid zu spät, Leute. Ganz ehrlich. Jetzt sind meine besten Jahre abgelaufen. Jetzt sehe ich nicht mehr so geil aus wie im Netzhemd. Ich trage da ein Netzhemd, Lippenstift, habt ihr die Haare. Das sieht wirklich gut aus. Ich schicke dir das gleich mal, Jan.
Das würde mich freuen, dann habe ich heute Abend noch was zu tun.
Aber das bleibt unter uns.
Das bleibt natürlich unter uns. Aber,
was
aber,
hast du denn heute Abend dann noch zu tun?
Möchte ich jetzt nicht drüber sprechen, aber dieser Eurovision Song Contest, seit 10 Jahren ist das jedes Jahr wieder und eines Tages machen wir das. Und dann kann Deutschland.
Ich sehe ein bisschen auf dem einen Foto aus wie Marilyn Monroe mit Zigarette im Mundwinkel und so, wirklich.
Erzähl mir da nicht so viel von. Ich will es mir gleich mal persönlich angucken. Ich gebe dir dann morgen Feedback.
Alles klar.
Das war Fest und Flauschig, die Boomer Cringe Ausgabe. KW9. Ich gehe jetzt mal ein bisschen, ich zieh mir jetzt mal was Bequemes an. Wird noch ein schmusiger Abend. Setz mir noch ein Veuve Clicquot, hol ich mir aus dem Kühlschrank raus. Haben einen schönen Abend noch heute.
Lasst euch nicht ficken von der Welt da draußen, ja?
Lasst euch nicht fertig machen. Macht lieber die Welt fertig, aber lieb gemeint, auf eine Art.
Ja.
Bis Sonntag bei Fest und Flauschig hier bei Spotify. Was macht eigentlich Joe Rogan? Ist der eigentlich noch bei Spotify oder ist das... Weißt du, ob das ein Vertrag verlängert wird? Hast du eine Ahnung?
Ich glaube, der hat... Nee, wird er nicht verlängert.
Guck mal kurz.
Peter Maffay im Gym.
Joe Rogan mit Peter Maffay im Gym?
Ja, von der Art her, vom Typ her, meine ich doch.
Du bist doch... Weißt du, was ich gedacht habe bei Ali Schwarzer und Sarah Wagenknecht, nachdem ich diese Bilder gesehen habe vom letzten Samstag? Das sind alles alles keine Unmenschen und so. Das sind einfach Leute, die wollen einfach ihre Ruhe haben und die wissen aber nicht, wie und fangen dann an, einfach so Logik, Moral, Integrität, Vernunft, Verstand auszuschalten, so lange, bis im Kopf wirklich Ruhe ist. Es gibt einfach Probleme, die man nicht so einfach lösen kann. Ich habe das... Und Steiger ist auch mit eingestiegen, hast auch gesehen, Markus Steiger, hier der alte, wie heißt er noch?
Und war der da auch wegen den Friedensverhandlungen da oder was? Oder hat er eine
Anti-Demo gemacht? Hat Kontakt aufgenommen zu Wladimir Putin direkt über
Twitter. Nee, was hat er da gemacht?
Der war auch bei der Demo, hat im Prinzip alles nicht verkehrt und so und hat dann gesagt, ja, die Holocaust-Leugner und die Rechtsextremen, die wurden ja ausgegrenzt, aber ganz ehrlich, so richtig ausgegrenzt wurden die da nicht, was ich so gesehen habe. Sind da alle schön munter mitgelaufen. Die ganzen Nazis. Ach, naja, gut, komm.
Ich weiß nicht.
Komm,
das
lass
ist
es
immer so eine schwierige Sache.
Ah, lass die großen Themen hier zum Schluss.
Ich bin jedenfalls immer genervt, wenn Demo ist, weil dann alles hier, kannst du nichts mehr haben.
Das nervt umfahren. Einfach Berlin, ist einfach scheiße allgemein wegen der Wichtigkeit von der Bundespolitik her. Also war früher geiler, als in Bonn alles lief. Bonn war auch viel besser.
Wenn ich in Nordrhein-Westfalen leben würde, Jan, habe ich mir überlegt, dann wäre ich auch für Waffenlieferungen.
Ja, weil, also außer für Waffenlieferungen an die Franzosen, weil wenn die wieder frech werden, sind wir die allerersten, die gearscht sind, hier ganz ehrlich.
Das stimmt. Oder wenn hier Atomreaktor hochgeht. Mit diesen schönen Gedanken.
Denkt mal drüber nach.
Denken, genau. Lassen wir euch jetzt zurück. Sonntag sind wir wieder da mit großen Themen, mit wichtigen Themen, mit schweren Themen.
Kleine das Menschen, große Gefühle. Und hier ist die Backstage-Show am Mittwoch immer, wo wir hinter den Kulissen mal sprechen, ganz offen sprechen können.
Auch mal sagen können, nicht so viele andere Podcasts, hört nicht so viele andere Podcasts.
Alles Wichser. Die meisten, ich habe die ja alle kennengelernt. Das sind alle anderen sind auf eine Art Wichser.
Alle, ich habe sie alle kennengelernt. Ich war ja, Joe Rogan war ja mit mir in Chicago dabei.
Chicago, wieder amerikanischer. Chicago. Ja. Ich habe ihn auch kennengelernt, Joe Rogan. Wir haben irgendwie mal auch mal in New York im Headquarter gesessen zusammen. Ist ein.
Wirklich?
Ja, ich finde ihn nicht nett. Ich fand ihn nicht nett.
Nee.
Er war eher so, what's your thing? Why don't you have oberarms? And I was, yes, I'm a German podcaster. I don't need oberarms, I have a brain. And he was I have a brain too and big oberarms. And are you also Ultimate Fighter? And I said, no, I'm not. I have a TV show and make a little bit quetsch. And he so, no respect hat er gezeigt. Fand ich uncool.
Auf eine Art. Wir warten auf den
Promi-Kampf. Ich würde Spotify nicht empfehlen, den zu verlängern. Würde ich nicht empfehlen.
Ihre Stummschaltung.
Ich würde jemanden anrufen bei Spotify und denen das sagen, aber ich weiß nicht mehr, wen ich da anrufen soll. Sind keiner mehr da von denen, die ich noch kenne. Alle rausgeschmissen. Ja. Wirklich. Also gegangen.
Wir sind freiwillig. Noch da. Und ihr seid noch da. Macht's gut, Leute. Tschüss.
Ich würde noch bleiben. Hast du Anschlusstermine? Was bist du denn so eilig? Was ist denn los?
Hi, ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin und Host vom Podcast 1,5 Grad. Ich mach's ganz kurz. Die Klimakrise wird jeden Tag schlimmer, das wisst ihr auch. Die Politik macht viel zu wenig und dabei liegen die Lösungen doch auf der Hand. Egal, ob ihr euch schon mal eingesetzt habt oder nicht, diesen Freitag am 3. März, da brauchen wir euch. Nämlich beim globalen Klimastreik, der findet an über 200 Orten in ganz Deutschland statt. Immer mehr Menschen werden Jahr für Jahr fürs Klima aktiv. Nicht, weil sie nichts Besseres zu tun haben, sondern weil es so absurd wichtig ist, dass gezeigt wird, die Gesellschaft ist da. Wir schauen drauf, was die Politik entscheidet und wir lassen uns von leeren Worten nicht eindullen. Denn die Wahrheit ist ja die, wenn wir es nicht tun, dann entscheiden eben andere über unser Leben und unsere Zukunft. Also helft uns. Alle Infos zum globalen Klimastreik am Freitag, dem 3. März, die gibt's auf fridaysforfuture.de. Wir sehen uns auf der Straße.